Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und ich werde sehr oft gefragt, was ich denn eigentlich so mache und was ich mit meinen Teilnehmern so mache. Und ich habe ja eine längere Begleitung, eine 12-wöchige Begleitung. Da starten wir mit einem Initialworkshop in Präsenz und dann gehen wir in eine 12-wöchige Online-Begleitung in einer Kleingruppe. Und um das mal etwas zu veranschaulichen, um was es da geht, was da die Themen sind und was auch die Mehrwerte und die Learnings sein können, habe ich einen ehemaligen Teilnehmer von mir eingeladen zum Gespräch. Der ist dann sogar ein Jahr bei mir geblieben. Es gibt dann die Möglichkeit noch, das Einjahrespaket zu machen. Und ich freue mich total, dass ich in meinem Podcast Andreas Walzel von der Firma Felbermeier begrüßen darf. Er ist Bauleiter und hat eben bei mir diese Begleitung besucht. Lieber Andreas, ich freue mich total, dass du da bist. Hallo.
Servus, grüß dich Stefan und recht herzlich danke für die Einladung.
Ja, mich freut's total. Es ist das erste Mal, dass ich einen Teilnehmer bei mir begrüßen darf und ich bin total gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Du bist es geworden, die Wahl ist auf dich gefallen, Andreas. Erstens war es eine sehr schöne Zeit, eine insgesamt sehr schöne Gruppe. Und zweitens hat mich dein Werdegang sehr beeindruckt. Gleich im Initialworkshop, wie wir geplaudert haben, haben wir sehr, sehr viel über das Radfahren gesprochen. Du bist nämlich Halbprofi gewesen beim Radlfahren und hast natürlich da auch sehr, sehr viel mitgenommen für dich persönlich. Als Radsportprofi oder als Profisportler allgemein muss man natürlich schon einiges mitbringen, sich selbst immer wieder überwinden. Und da interessiert mich zunächst einmal, Andreas, wie hast du diese Zeit, wie lange warst du Profi und oder Halbprofi, wie hast du diese Zeit wahrgenommen und wie war dann dein Weg in die Bauleitung? Erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang, dass dich die Zuhörer kennenlernen können.
Ja, Stefan, sehr gerne. Erzähle ich dir mal von meinem Werdegang, den ich da, sage ich mal, als Sportler in meiner ersten beruflichen Erfahrung, dem ich dann eigentlich gemacht habe. Grundsätzlich den Sport habe ich ja schon seit meinem 10. Lebensjahr ausgeübt. Also das ist schon relativ lange, bin mittlerweile 31 Jahre. Und ja, ich bin von klein auf mit dem aufgewachsen. Habe mir da schon relativ in jungen Jahren natürlich das Ziel gesetzt, einmal vielleicht wirklich dieses Hobby und diese Leidenschaft als Beruf ausüben zu können. Das ist mir dann nach dem Abschluss meiner Schule, das war dann die höhere technische Lehranstalt in Wels, ist mir das dann gelungen, dass ich da mit 19 Jahren war ich dann da einen Vertrag bekommen habe in einem, ja, sagen wir mal, Drittliga-Profi-Team. Bin ich da dann eingestiegen und bin da dann grundsätzlich für 5 Jahre dann aktiv gewesen, hauptberuflich als Radfahrer und habe da diverse Rennen und ja, Rundfahrten in ganz Europa absolviert. Mit natürlich sehr eindrucksvollen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sei es jetzt in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen an verschiedensten Orten. Natürlich auch unter den oder mit dem Zusammenhang natürlich immer sportliche Höchstleistung zu erbringen, das natürlich auch nicht immer ganz einfach ist. Und habe da in der Zeit, die für mich relativ schnell vergangen ist, wirklich sehr, sehr viel persönlich mitgenommen, was man über sich selbst natürlich lernt oder mitbekommt. Es ist ganz klar, sagen wir, wenn man sich im Sport natürlich an seine körperlichen Leistungsgrenzen befindet, dann ist, sagen wir, der mentale Aspekt oft viel, viel wichtiger als wie nur die Leistung, die der Körper selbst erbringt, weil schlussendlich entscheidet in einem Wettkampf in mehr oder weniger einer Sekunde, ob man die richtige Entscheidung trifft oder nicht. Und diese Erkenntnis, die man da mitnimmt, dass man eigentlich dann oft im Kopf mehr begrenzt ist als wie vom Körper, das ist eine Erfahrung, die, ja, die prägt dann und die bekommt man im Leben nicht so leicht, so oft vermittelt, dass man aus denen dann, sagen wir, die Erkenntnisse zieht, ja. Und es hat mich dann auf dem Weg dann irgendwie dann ein bisschen in die andere Richtung gezogen, weil ich die Erfüllung in dem Sport dann am Ende nicht mehr so gefunden habe, wie sie anfangs war.
Da möchte ich kurz dazwischen haken, Andreas. Also erstens habe ich dich mal kleiner gemacht, als du bist. Also du warst tatsächlich 5 Jahre lang Profi, nicht Halbprofi, entschuldige dafür. Und du hast gerade gesagt, du hast nicht mehr so die Erfüllung gefunden. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Was war das, was da abgegangen ist? Was hast du vermisst, beziehungsweise wo hast du kein Ziel oder keine Vision mehr gesehen?
Kurz einmal so umschrieben, warum das Ganze verloren gegangen ist. Über das habe ich natürlich auch an der Zeit, wie ich dann mit dem Sport abgewandt habe, oft nachgedacht. Und passiert ist das Ganze durch das, dass die Leidenschaft für das Radfahren und für den Sport selbst dann anhand von die Stressfaktoren durch das gesamte Training, über das Erbringen der Leistung im Wettkampf und dem, sag ich mal, dem Ausbleiben der erfolgreichen Leistungen, dann da die Leidenschaft dann verloren gegangen ist, ja, weil alles zu schnell abgelaufen ist.
Kann man das so sagen, dass du über den Druck und über das Müssen den Spaß verloren hast?
Definitiv, ja. Definitiv.
Glaube ich, du hast ja mehr Kontakt wie ich zu Leistungssportlern oder gehabt zumindest. Ich glaube, dass das relativ häufig der Fall ist, weil es sehnt sich ja jeder, keine Ahnung, ob das Fußball ist oder Tennis ist oder sonst was, jeder, der als Junge eine Sportart betreibt, als Junger eine Sportart betreibt, nicht jeder, aber viele davon haben irgendwann einmal den Wunsch, Profisportler zu werden. Und wissen aber, glaube ich, nicht, was das eigentlich bedeutet, wie groß der Druck ist, dass du diese Leistung dann erbringen musst, wie wenig lustig es auch ist, wenn ich trainieren muss, um die Leistung zu bringen, im Gegensatz dazu, wenn ich das als Bub mit Freude mache, oder? Ich glaube, dass viele Leistungssportler schon auch darüber, wenn dann vielleicht noch der Erfolg ausbleibt, darüber, über diesen Druck, über dieses Müssen, die Freude daran verlieren.
Absolut, Stefan. Und das ist ja der Punkt dann, sagen wir mal, in dem Jugendalter, da bist du eher unbekümmert, ja. Du siehst das Ganze nur aus einer anderen Perspektive. Aber wenn du dann natürlich dann in den Profibereich dann reinkommst und wenn dann Faktoren dazu kommen, wie schlussendlich verdienst du auch dein monatliches Entgelt damit. Und das ist natürlich auch gekoppelt an deine Leistungen, dann entsteht dann relativ schnell dann auch mal ein Druck dran. Und du weißt ja, dass du den Sprung natürlich in die nächste Liga oder in ein besseres Team schaffen möchtest. Und das Zeitfenster ist, und das betrachtet ja in mehreren Sportarten und auch jetzt im Radsport nur, ist das Zeitfenster immer kleiner geworden, wo du, sag ich mal, den Sprung schaffen kannst, dass du in so ein Team kommst, ja?
Was meinst du mit dem Zeitfenster? Du musst früher so weit sein, oder was meinst du mit dem Zeitfenster, das kleiner wird?
Das Zeitfenster in dem Sinn, hast du gesagt, okay, früher wirst du mal, sagen wir mal, in dem Umfeld und dem Team, wo ich war, hast du circa 4 bis 5 Jahre Zeit, dass du die entwickeln kannst, ja. Und dann solltest du bauen, dass du, also mehr oder weniger trennt sich da dann die Spreu vom Weizen, wo ich sage, okay, entweder ich schaffe das, dass ich wirklich in ein besseres Team kommen oder ich bleibe mehr oder weniger da, wo ich bin. Ja. In letzter Zeit hat sich das Ganze von dem Zeitfenster und auch von dem Alter, wo junge Sportler Profi in der höchsten Liga werden, verschoben. Also man sieht das jetzt schon, dass das bei den 19-, 20-Jährigen anfängt. Die steigen von da schon wirklich auf in die höchste Liga und sind eigentlich da schon auch den höchsten Druck ausgesetzt.
Das heißt, wenn du zu diesem Zeitpunkt dieses Niveau noch nicht hast, dann ist mehr oder minder der Zug abgefahren, dann kannst du gar nicht mehr in diese oberste Liga aufsteigen, sondern musst dir halt damit zufrieden geben, in Anführungszeichen, dass Profi zweiter, dritter Klasse bleibst.
Genau, mehr oder weniger so. Oder du hast halt wirklich in späteren Jahren noch so herausragende Leistungen, dass du das über das dann noch kompensieren kannst. Ja?
Dann Einzelfälle dann.
Genau. Aber das Risiko, was natürlich in dieser Situation dann vorhanden ist, ist das, dass wenn du mit, sagen wir mal, 18 Jahren Vollprofi bist, auf der ganzen Welt herumreist, und sage mal von der Trainingssteuerung und von deinem Trainingsumfang jetzt da schon alles ausreizt, dann stellt sich die Frage, wie wirkt sich das aus, wenn du dann mal 25 bist oder wenn du 30 bist? Kannst du das, sage ich mal, auch von der mentalen Belastung verarbeiten?
Vor allem, du bist ja als 18-, 19-Jähriger, gerade was das Mentale anbelangt, bei weitem noch nicht so weit wie als 24-, 25-Jähriger. Da passiert ja nur extrem viel in dem Alter, gell?
Definitiv, definitiv. Und das war mitunter auch, dann sage ich mal, so ein Punkt, der dazu beitragen hat, dass natürlich dann durch diese ganzen Aspekte, der hat diesen Stress und diesen Druck steigen lässt, dann du mehr oder weniger relativ schnell dann in eine Phase reinrutscht, wo du sagst, okay, passt, du siehst dann nur mehr das Negative und kannst nicht mehr diese positiven Aspekte aus dem, was eigentlich ja der Leidenschaft ist, herausziehen. Und dann geht die Spirale eher runter, ja.
Hast du dann auch keine Perspektive mehr gesehen aufgrund dieser Gesamtgemengenlage? Das heißt, du hättest dann mit 24, 25 den Sprung in die nächste Liga schaffen müssen, den Sprung nach oben schaffen müssen. Hast du vielleicht damals schon festgestellt, die werden immer jünger, wo sie da, die überholen mich quasi sozusagen im Alter, und hast dann irgendwann das Gefühl gehabt, okay, bei mir ist eigentlich der Zug abgefahren oder trifft oder was anders oder kann man das so beschreiben?
In gewisser Weise war es so. Es hat natürlich schon die Option gegeben, dass du sagst, du führst es nur weiter und sag mal, probierst. Und das ist auch natürlich auch mitunter eine Mentalität, die sag mal, ein Sportler ja eigentlich immer mit sich bringt, dass das Aufgeben ist einmal die letzte Option, die man eigentlich wählt. Ja. In meinem Fall war das dann aber so, dass bei mir die Umorientierung eher dann den Leistungsfokus gebracht hat, weil ich gewusst habe, okay, es gibt auch andere Wege natürlich, die ich suchen kann, um mir vielleicht den Erfolg zu holen, nach dem ich strebe. Und nachdem ich einen technischen Background ja durch die Ausbildung gehabt habe, habe ich gewusst, okay, ich probiere das jetzt auf einen anderen Weg und so hat es mir das dann eigentlich dann mehr oder weniger dann in die berufliche Laufbahn einmal als Start in einen Techniker reinbracht, in einen Technikerjob und jetzt bin ich am Ende des Tages eigentlich als Bauleiter dann in dem Job, wo ich jetzt bin, gelandet und führe erfolgreich Projekte und kann ich dazu sagen, fühle mich besser als je zuvor, ja.
Schön. Das ist natürlich eine ideale Aussage. Bevor wir auf deinen Job als Bauleiter und auf die Zeit, die wir gemeinsam miteinander verbracht haben, zu sprechen kommen, möchte ich gerne noch zurückkommen auf die mentalen Anforderungen, die du vorher angesprochen hast als Profisportler. Du hast gesagt, man nimmt natürlich einiges mit, diesen Druck auszuhalten, diese Überwindung immer wieder. Was sind so die wichtigsten Learnings, die wichtigsten Dinge, die du aus deiner Profisportlerzeit mitgenommen hast im Hinblick auf deine mentale Fähigkeit, auf deine mentalen Fähigkeiten? Weil ich sage mal, gerade wenn wir über Druck sprechen, ich begleite ziemlich viele Bauleiter. Der Druck ist ja in der Bauleitung und im Projektgeschäft auch enorm und sehr hoch. Was sind da vielleicht da Parallelen dazu?
Das Interessante ist, und das muss ich ja sagen, habe ich mal mitgenommen auch aus dem Sport, ist, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt dazu, sagen wir, zur Berufswelt. Und auch jetzt, sage ich mal, für einen normalen Job als Projektleiter, wie auch immer, was mir der Radsport geprägt hat, ist das, dass viele das vielleicht gar nicht wissen, aber es ist auch ein sehr extremer Teamsport, ja. Also es ist schon so, dass die Fahrer, die man sieht, die am Ende des Tages dann bei der Tour de France am Stockerl ganz oben stehen und Podest, die natürlich die Leistung auch nie so erbringen könnten, wenn sie nicht das Team als Unterstützung hätten. Ja? Und in einem Team ist es so, dass einer der wichtigsten Dinge natürlich die ganze Kommunikation und Koordination ist. Also man muss sich das vorstellen, wenn man ein Radrennen absolviert, ja. Und da sind 200 Fahrer am Start und es gibt stressige Situationen, wo man zum Beispiel sagt, okay, ich muss vor markanten Stellen auf der Strecke muss ich eine gute Position haben, da muss ich vorne sein, damit ich mit dabei bin, wenn etwas passiert. Das funktioniert dann nur, wenn man mit seiner gesamten Mannschaft das umsetzt. Ja? Und durch dieses Denken als Mannschaft hast du natürlich die Eigenverantwortung, dass du natürlich deine Leistung bringst, also mal für dich selbst, für deine Selbstdisziplin, dass du in der Vorbereitungsphase natürlich das bestmöglichst unternimmst, dass du zu 100%, wann du zum Einsatz kommst, der Leistung bringen kannst, aber auch in stressige Situationen ruhig bleibst und klar denken kannst und auch im Team kommunizierst und koordinierst und entscheiden kannst, wie du bestmöglich diese Situation dann, sagen wir mal, mehr oder weniger mit dir umgehst. Ja. Und das gibt so viele verschiedene Parallelen durch das. Das ist eigentlich in einem Projekt mitunter auch das Gleiche. Ne? Also das sei es jetzt vom Radrennen zu einem Projektablauf mit den ganzen Mitarbeiter, die draußen auf der Baustelle sind, bis jetzt zum am Bauherrn, wie auch immer, du hast immer dieses Thema Kommunikation, was dich da mitbegleitet. Und das ist mitunter einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, dass du auch in wirklich stressige Situationen den Fokus da nicht verlierst und trotzdem immer nur als Gesamtheit das Ziel dann betrachtest, ja. Das ist ja so, wenn ich sage, ich habe ein Radrennen, das ist 200 Kilometer lang, dann kann ich nicht, da habe ich natürlich vielleicht noch 50 Kilometer meinen markanten Punkt, wo es schwierig wird, aber es bleibt ja trotzdem immer am Ende des Tages das Ziel noch 200 Kilometer im Fokus und nicht nur dieser Teilabschnitt, wo ich da, sage ich mal, meinen ersten mehr oder weniger Meilenstein erfülle, ja? Wenn du das verstehst, wie ich es meine.
Ich weiß genau, wie du meinst. Da gerade keine Hand danach, auf gut bayerisch gesagt, wenn du an diesem ersten markanten Punkt Erster bist, zählen tut das, was am Ende rauskommt. Und das ist auf der Baustelle genau das Gleiche. Ja? Wenn du den Zwischentermin einhältst, ist nett und ist gut und soll auch so sein. Aber zählen tut die Qualität und die Termintreue am Ende und natürlich auch, wie letztendlich die Kostensteuer ausschaut. Und jetzt ist auch nicht interessant, wie es zwischendrin ausschaut. Und umso mehr, nachdem du ja aus dem Radsport und aus deiner Profizeit so viel mental schon mitgenommen hast, umso mehr hat mich dein Feedback eben gefreut, dass du in unserer gemeinsamen Zeit auch noch dazu lernen konntest und auch noch einige ja, mentale Themen für dich in die Umsetzung bringen konntest. Und mein Kurs heißt ja Meister der Baustellenkooperation. Also es geht genau um diese Teamarbeit. Es geht genau darum, wie man möglichst schnell Beziehungen mit dem Bauherrn zum Beispiel aufbaut und dort in eine produktive Zusammenarbeit kommt. Und magst du kurz einmal beschreiben, wir haben ja gestartet mit einem zweitägigen Präsenzworkshop, um einmal das ganze System darzustellen und ein paar Inhalte zu liefern, ein paar erste, und dann sind wir in die 12-wöchige Online-Begleitung gegangen. Magst du mal vorstellen, das System von deiner Seite, aus deiner Wahrnehmung heraus, ich kenne es ja sehr, sehr gut logischerweise, von deiner Perspektive heraus, wie du das wahrgenommen hast vom Aufbau, wie ist das Ganze aufgebaut, und dann gehen wir in die Details hinein.
Sehr gern. Du hast es ja eh schon erwähnt, sag einmal, der Startschuss fällt ja eigentlich ja mit dem Initialworkshop, mit dem zweitägigen, wo, sagen wir, das erste Zusammentreffen ja von uns beiden war, in einer etwas größeren Gruppe. Das ist mehr oder weniger für mich so auch der Startpunkt gewesen für die, jetzt ist so über ein Jahr her mit der Reise, die wir gemeinsam gemacht haben. Die zwei Tage sind natürlich sehr intensiv von den ganzen Inhalten, die wir halt mal durchmachen. Du gibst eigentlich da einen sehr, sehr guten Überblick über die ganzen Themenpunkte, die dann ja im Detail ja dann in dem 12-wöchigen Programm dann genauer durchgearbeitet werden. Und das ist eigentlich genau ja das Spannende dann, was das Training von deiner Seite zu vielen anderen Trainings, die angeboten werden, ja unterscheidet. Ja. Also ich habe im Vorfeld natürlich schon Seminarkurse besucht, die zum Teil auch ähnliche Inhalte aufgreifen, ja, aber eben dann so dieses 12-wöchige Programm mit den regelmäßigen Calls, die dann einmal in der Woche dann zu einem fixen Zeitpunkt stattfinden, wo wir dann das jeweilige Thema dieser Woche ja dann gemeinsam durchbesprechen, wo du auch, sage ich mal, Übungen dazu bereitstellst, die dann in Eigeninitiative dann in der Woche dann ausgeübt werden sollen. durchbesprochen werden. Also das mal so zum grundlegenden Ablauf halt in dem 12-wöchigen Programm halt für jede Woche. Und durch diese Regelmäßigkeit, die man dann durch die 12 Wochen durchmacht, bin ich dann so in diese Routine dann reinkommen. Ja? Also das ist, sagen wir mal, das wirklich, was sich stark unterscheidet zu einmaligen Seminarkursen natürlich, weil du durch jeder, der das Training bei dir mal besucht, wird natürlich die Gewohnheitsschleife kennenlernen. Diese Gewohnheit halt natürlich, die man dann noch hat, diese 12 Wochen, lässt dann da dann mehr oder weniger ein bisschen mehr in das Automatisierte reinlaufen. Ja. Also man kann sich diese Gewohnheit mitnehmen und hat natürlich aber auch jede Woche wieder ein neues Thema mit einem neuen Fokus, das man durchmacht und bleibt so eigentlich dann immer in dem selbstständigen Lernen drinnen.
In dem selbstständigen Lernen und auch in dem selbstständigen Reflektieren, hoffe ich, oder? Also es ist schon dann so, dass das anregt zum Nachdenken, dass man immer wieder diese Erfahrungen, die man auf der Baustelle macht oder natürlich auch privat, ich meine, das ist ja privat genauso gut anzuwenden, in den Kontext dessen setzt, was man in den Calls, bei den Inhalten gehört hat und versucht natürlich dann auch immer wieder das umzusetzen. Und wir beschäftigen uns ja im ersten Teil quasi mit uns selbst. Also das heißt, da geht es im weitesten Sinne um persönliche Weiterentwicklung, um gewisse Voraussetzungen zu schaffen. Gehen wir dann gleich ein bisschen näher drauf ein. Und im zweiten Teil geht es ums Beziehungsmanagement. Wie baut man Vertrauen auf? Wie kann man mit verschiedenen Menschen umgehen? Und natürlich zum Schluss auch etwas das Thema Kommunikation. Aber das ist, sage ich immer, das ist eben kein Kommunikationsseminar. Wie hast es du empfunden, Andreas, diese praktische Umsetzung in den Baustellenalltag von den Themen? Also war das immer so latent präsent, was wir so besprochen haben, und sind dann immer so Dinge wieder gekommen, wo du irgendwie mit jemandem interagiert hast oder wo du bei dir irgendwas festgestellt hast und gemerkt hast, oh, schau, da war ja was, und hast es dann übersetzen oder umsetzen können?
Ja, also definitiv. Es ist natürlich die Themen, die man durchmacht in dem 12-wöchigen Programm, die haben ja einen gewissen Zusammenhang natürlich. Und in die Wochen, wo ich das Programm durchgemacht habe, ist natürlich im täglichen Doing dann auf die Baustellen sind natürlich Situationen aufkommen, wo ich dann wirklich gedacht habe, boah, jetzt ist dann wirklich der Stefan bei mir im Hintergedanken drinnen gewesen mit seinem Programm und habe gedacht, boah, das ist eigentlich jetzt genauso eine Situation, die wir mehr oder weniger in dem Themenpunkt behandelt haben. Ja? Und ich habe es ja bei dir im Kurs auch durchbesprochen und das ist auch ein markantes Beispiel für mich gewesen, auch mit dem Thema, wo man gesagt hat, mit der ganzen Achtsamkeit und dem Thema Zuhören, habe ich auch wirklich eine Situation gehabt auf einer Baustelle, wo mich ein Anrainer kontaktiert hat, der, sagen wir mal, ziemlich aufgebracht war, weil, ja, wie es halt auf einer Baustelle ist, da ist natürlich dementsprechend was los, da stehen Container rum, da liegt Material, es ist Lärm, es ist natürlich für die Anrainer in gewisser Weise störend, ja, und wir sind da schon eine Zeit lang gestanden und der hat mich angerufen und ja, der hat sich halt beschwert, dass wir schon so lange da unsere Arbeiten ausüben und so quasi, jetzt müssen wir bald weg sein, weil unser Bescheid läuft aus und das kann es ja nicht sein, der hat sich da aufgeregt. Und ich habe in der Situation eigentlich nicht mehr gemacht, dass ich der Person wirklich mal den Raum gegeben habe und einmal 5 Minuten nur zugehört habe, was das Problem ist von dieser Person. Und früher hätte ich vielleicht auf so eine Situation ganz anders reagiert. Ja. Ich hätte, wenn wer die Konfrontation sucht, hätte ich vielleicht aus der Mentalität von früher heraus gedacht, jawohl, Angriff, da steige ich jetzt richtig drauf ein. Ne. Aber in dem Fall habe ich eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe der Person zugehört und am Ende hat sie dann eigentlich herausgestellt, dass die Person nicht mehr braucht hat, als wie das einfach mal den Frust ablässt, ein paar Minuten drüber redet. Ich habe dann die Situation von unserer Seite geschildert, wie es ist und dass wir leider da auch jetzt das Problem nicht lösen können, so schnell, wie es halt benötigt wird. Und am Ende des Tages ist man dann eigentlich im relativ positiven auseinandergegangen und derjenige hat gesagt, ja, nein, er versteht das eh und er versteht unsere Situation, aber ja, es ist halt so, wie es ist, und aber er wünscht mir dann einen schönen Tag und hoffentlich ist dann alles bald erledigt und das war's, ja. Und ich habe aber eigentlich nicht mehr gemacht, als wie, dass ich nur der Person den Raum gegeben habe und zugehört habe, und oft braucht es gar nicht mehr, als wie solche banalen Dinge, ja.
Spannende Geschichte. Ich habe es ja damals, du hast das ja in einem Call dann, als diese Geschichte in der Woche passiert ist, hast das dann eben auch erzählt, und ich habe damals die Geschichte schon mega geil gefunden. Erstens, weil ich mich total gefreut habe, dass du das so schnell umsetzen konntest. Und zweitens, weil ich mich auch total gefreut habe darüber, dass es, wie du sagst, oftmals die Kleinigkeiten sind. Du brauchst nicht mega die Tools oder sonst was, sondern du musst halt oftmals nur deinen ersten Impuls und deine erste Emotion irgendwie in den Griff bekommen. Und dazu hätte eben die Frage, wie ist denn da in der Situation gegangen, als die der am Telefon da gegangen ist? Und ich glaube, es war ja doch etwas von der schärferen Art und Weise, wie er begonnen hat. Und da steigt natürlich zunächst einmal was in dir auf. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also die Situation war dann, ja, die war schon relativ intensiv, muss ich sagen. Also das war kurz vorm Wochenende, und der hat natürlich auch mit dementsprechenden Mitteln gedroht, also mit einer Anzeige, was auch immer, weil quasi das Dokument nicht ordnungsgemäß sichtlich mit dem richtigen Datum ausgehängt ist und so. Und natürlich, wenn man eine Person gleich in der Tonlage dann auf Konfrontation geht, dann rutscht man relativ schnell, wie du es schon schön erwähnt hast, mit den Emotionen in eine ganz andere Ebene, ne? Dass man das rationale Denken dann eher in den Hintergrund kommt. Also da ist man eher ein bisschen, handelt man wahrscheinlich sofort instinktiv, ja, und geht auf Gegenkonfrontation. Aber genau das war ja der springende Punkt eigentlich. Also das durch dieses, ja, Wissen eigentlich, wie man seine Emotionen vielleicht in den ersten Impuls kontrollieren kann oder auch versucht zu kontrollieren und sie da, sage ich mal, in einem Bruchteil von ein paar Sekunden zurücknimmt, vielleicht durchatmet und versucht von der Denkweise, das jetzt nicht aus den, wie du sagst, aus dem Stammhirn impulsiv zu reagieren, ja, hat sich das ganze Gespräch sofort in eine andere Richtung entwickelt. Also wenn würde ich auch sofort auf Gegenkonfrontation gehen, bin ich mir hundertprozentig sicher, wäre das sofort ganz anders verlaufen. Ja? Und das war für mich dann aber natürlich dann im Nachhinein dann auch dieses große Learning, ja, was ich daraus gezogen habe, dass man eigentlich mit dieser Kontrolle von der Emotion, die man in dem ersten Moment hat, ja, eigentlich dann den ganzen Verlauf, der ins Negative gehen kann, ganz in die andere Richtung gebracht hat.
Druck erzeugt Gegendruck, das war schon immer so und das wird immer so sein. Und wenn man sich schafft, wenn man es schafft, sich in dieser Situation runter zu regulieren und diesen Raum dem anderen gibt, dann kommt man da eben ganz, ganz viel Dampf und ganz, ganz viel schwelende Emotionen rausnehmen. Und das hast du wahnsinnig gut gelöst damals, hat mich damals schon sehr gefreut. Das heißt, du hast aufgrund dessen, was du im Kurs gelernt hast, hast es dann umsetzen können und hast dann auch wunderbar die Situation, jetzt diese eine Situation bewältigen können. Und du hast vorher gesagt, du hast aus deiner Sportzeit gewisse Mindset-Erfahrungen, du hast einige Seminare besucht und hast vorher gesagt, das, was mein Konzept von den Seminaren unterscheidet, ist, dass du eben über diese längere Zeit da mehr in die Umsetzung kommst, oder? Die Inhalte, die sind ja nicht neu, es kochen alle mit Wasser, ich verzeihe auch jetzt nichts bahnbrechend Neues, nur was würdest du sagen, was das ist, was das System irgendwo anders macht oder dich dadurch mehr in die Umsetzung bringt. Ist das richtig? Also kann man sagen, du kommst wirklich mehr ins Umsetzen, ins Tun, oder was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied?
Ja, also der Hauptunterschied ist wirklich, sage ich mal, diese diese Message, die du mit deinem Training ja mitbringst, und dem ist ja mit dem, man lernt ja nie aus, ja. Und es gibt ja immer einen Raum zur Verbesserung, und es ist eigentlich das lebenslange Lernen, was ja so wichtig wäre, zu fokussieren, weil, sage ich mal, dass man in die Situation kommt und sagt, okay, ich weiß jetzt alles und ich brauche nichts mehr dazu lernen. Ich glaube, man lernt sein Leben lang in jeder Situation immer irgendwas. Ja. Und durch dein Programm, wo man halt mit mehreren Wochen lang, ja, die Themenpunkte abarbeitet und, sagen wir, praktische Übungsbeispiele dabei hat, die mehr oder weniger ja eigentlich den Sinn haben, dass sie die Gedanken anstarten, dass du reflektierst und an Situationen denkst, die vielleicht, wie ich das Beispiel gebracht habe, genau in das Thema dann reinfallen oder in zukünftige Situationen, die auf dich zukommen, das löst ja einen Prozess in einem aus, ja, die eben diese ganze Reflexion und dieses ständige Lernen, in meinem Fall zum Beispiel, dann mehr oder weniger da entfacht wird, ja. Also das hat mich immer mehr ja dann natürlich, weil die Punkte, habe ich schon erwähnt, zusammenhängen, ja, von einem ins andere gebracht, ne? Also du nimmst es ja viel, viel mehr, sei es jetzt im Alltag oder im beruflichen Kontext vor, ja, weil du die eben ständig mit diesen Themen dann auseinandersetzt, ja. Du hast viel mehr Fokus auf das, ja. Also du bist wieder in dieser Achtsamkeit da drinnen und achtest ja viel mehr auf die Situationen, wo das aufkommt, ja.
Weil du die Zeit dazwischen hast, oder? Du hast immer eine Woche mit einem Thema, mit dem du dich gedanklich beschäftigst und kannst deine Erfahrungen, die du machst, daraufhin abgleichen und nimmst dann aus den Erfahrungen zu diesem spezifischen Thema was mit und nächste Woche wieder ein anderes Thema und gleichst wieder die Welt ab. In einem Seminar sitzt 2 Tage drinnen und du hast ja nicht die Möglichkeit, dass du zu diesen einzelnen Blöcken, zu diesen einzelnen Themen, die du da in diesen 2 Tagen durchsprichst, dann Erfahrungen machst und die mit den Erfahrungen abgleichst, weil du ja diese Zeit dazwischen nicht hast, oder?
Genau so ist es. Und es ist auch, sage ich mal, das war ganz interessant in die wöchentlichen Calls, die wir gemeinsam mit dir gehabt haben. Es hat ja dann Situationen ja gegeben, wo man dann ja wieder über Themenpunkte gesprochen hat, die vielleicht 2 Wochen davor waren. Ja? Aber es ist halt dann von einem Teilnehmer oder von mir zum Beispiel oder auch von dir, es heißt, egal von wem, wieder ein Punkt aufkommen oder eine Situation aufkommen, die man dann wirklich dann ein paar Minuten wieder durchbesprochen hat in den Call und wieder das Learning aus der Situation gezogen hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein starres Ablaufen von deinen Themenpunkten, sondern das Ganze lebt, ja. Und das war das, was er so spannend gemacht hat und auch diese Learnings dann mitgebracht hat, weil man ja dann immer wieder wöchentlich die Möglichkeit dazu hat, dass man sie zu dem Thema austauscht, ja. Und das ist ja das, was dann den Mehrwert bringt, ja. Weil in Eigenregie was durchlesen, ja, wie sage ich mal, in einem selbstständigen Studium, okay, das ist alles schön und gut, aber gerade dieser Austausch dann und dieses Reflektieren auf reale Situationen, das hat es ja dann ausgemacht.
Genau deswegen heißen die Dinger ja Coaching Calls, weil das schon einen Coaching-Charakter hat, weil man wirklich erstens ist es eine kleine Gruppe mit 5 bis 6 Personen und zweitens hast du da den Raum, auch wirklich deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, deine Beispiele zu bringen und die werden dann in der Gruppe durchbesprochen. Jeder gibt Feedback oder ich gebe Feedback und dadurch konnte es natürlich viel, viel tiefer gehen. Andreas, was würdest du sagen, was so die größten Takeaways waren für dich ganz persönlich, wenn du jetzt nochmal so reflektierst über das ganze Jahr, was hat sich bei dir am gravierendsten eingeprägt, was hat sich am merklichsten verändert, was waren so die krassesten, ja, Erfahrungen oder Veränderungen, die du wahrgenommen hast?
Also was ich mir ganz stark mitgenommen habe und das Thema kann ich wirklich an jeden ans Herz legen und ich weiß auch, dass du das Thema ganz groß bei dir stehen hast, das ist das Thema Dankbarkeit, ja. Das Thema Dankbarkeit begleitet mich, seitdem ich den Kurs bei dir gesucht habe, eigentlich in jeder Situation, in jeder Lebenssituation, egal ob es im Beruf oder im Privaten. Man vergisst oft, wie viele Dinge man eigentlich als garantiert nimmt, ja, und was selbstverständlich sind. Und über das haben wir auch oft gesprochen. Man ist sehr stark immer fokussiert auf das, was will ich erreichen, was will ich besser machen oder was mir fehlt oder was habe ich nicht. Ja? Aber man vergisst oft dafür, was man eigentlich im Leben ja hat. Ne? Und ich glaube, dass alle, wie wir da so sitzen, zum Großteil diese Grundbedürfnisse, die sind eigentlich gar kein Thema mehr, sondern wir sind da in einer Ebene, die schon um persönliche Verwirklichung betrifft, ja. Und das hat mich zu dem Sinn dann eigentlich oft wieder mal ziemlich geerdet, wenn ich über das nachgedacht habe, boah, stressige Situation im Beruf, es ist wieder irgendwas passiert, was unvorhersehbar ist, was mich nervt, oder du hast ein Projekt verloren. Die Tage kennt ja jeder, wo es einfach mal nicht so läuft, wie es läuft. Und dann am Ende des Tages, aber wenn man dann über das nachdenkt, okay, wie froh man eigentlich sein kann, dass man am Ende des Tages dann trotzdem zu Hause fährt, zu seiner Familie, die gesund ist, der es gut geht, man hat einen Platz zum Wohnen, man lebt in einem guten Umfeld, man kann in den Supermarkt gehen, einkaufen, was man will, es ist die Versorgung ist da. Also solche Dinge, einfach banale Dinge, die eigentlich als selbstverständlich betrachtet werden. Also das war für mich sicher einer der größten Punkte, die ich mitgenommen habe. Aber auch, sage ich mal, die Achtsamkeit und auch die, sagen wir mal, diese Möglichkeit, die man hat, mit wirklich kleinen Dingen, wo man sich selbst arbeitet in der sozialen Kompetenz, wie viel Impact die aber auch im beruflichen Leben haben. Ja? Also jetzt zum Beispiel auch auf die Jobrolle bei mir als Bauleiter bezogen. Man interagiert mit so viel handelnde Personen von Bauherren, Lieferanten, Subunternehmen und diese soziale Komponente, die ist so wichtig. Und wenn man an der arbeitet und die optimiert, glaubt man gar nicht, wie viel man da erreichen kann. Ja?
Das ist total spannend, ja.
Ja, und das ich habe, glaube ich, habe mir das so notiert gehabt, dann habe ich das ein bisschen so aufgeschrieben und überlegt somit, dass eigentlich diese, ja, ich sprich da vielleicht von Soft Skills, ja, die diese soziale Kompetenz betreffen, da eigentlich die Hard Skills zum Teil übertreffen, ja.
Und das ist sowieso meine feste Überzeugung, ja.
Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert aus deinem Training, ja, und das kann ich wirklich nur an jeden empfehlen, dass man die Punkte aufgreift und an denen arbeitet und große Erfolge erzielen kann, die man anfangs gar nicht glaubt hat, dass die möglich sind.
Total spannend. Und das ist, glaube ich, so wichtig für uns alle, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen zum einen, ne, dass mir, für mich ist ja auch ein großes Thema das Thema Emotionen, über das wir auch Emotionen und Stress, über das wir ja sehr intensiv sprechen auch. Und dass man zunächst einmal eben bei sich anfängt, bei sich schaut und dann ins Außen geht und schaut, dass man irgendwie in der sozialen Interaktion da einen Mehrwert bringen kann und dass man vielleicht auch ein anderes Menschenbild entwickelt und das Ganze nicht so negativ sieht, sondern versteht, dass das Verhalten der anderen halt immer irgendeinen Hintergrund hat und meistens, vielleicht erinnert es dich nur an den Spruch, den ich sehr, sehr oft sage, das Verhalten der anderen hat meistens mehr mit ihnen zu tun als mit dir. Ja. Und wir projizieren das ja immer auf uns selbst. Was mich noch interessieren hat, zum Abschluss, was mich noch interessieren hat, und nochmal die Verquickung zum Leistungssport. Baustelle, Leistungssport ist ja, haben wir schon gesagt, vom Druck her sehr vergleichbar. Du hast sehr viel Druck aushalten müssen im Leistungssport, bist jetzt als Bauleiter natürlich diesbezüglich Druck und Stress etc. auch sehr gefordert. Was sind in Bezug auf das so die Learnings, die du vielleicht aus dem Leistungssport mitnehmen konntest und in weiterer Folge dann noch einmal vertiefend vielleicht aus der gemeinsamen Zeit mit mir?
Ja, also zum einen ist es natürlich beim, wenn man jetzt auf den Sport betrachtet, das jetzt mal fokussiert, das Thema natürlich, die Leistung, die ist zu erbringen. Und es gibt da keinen Umweg, dass man, wie man die Leistung erbringt. Also das ist, Leistung ist Leistung. Und egal, ob das jetzt im Sport ist oder im beruflichen ist, ohne der Leistung mehr oder weniger hat man ja die Wertschöpfung nicht. Ja. Und das ist natürlich das Learning aus dem Sport raus, dass es passiert nichts, dann sagen wir in dem Sinn durch Zufall. Also man muss schon hart daran arbeiten, dass man natürlich das verwirklicht, was man sich als Ziel setzt, sei es jetzt im Sport, also auch im beruflichen Kontext. Das ist ganz klar. Aber auch diese Parallele natürlich priorisieren zu können und auch das Ganze dementsprechend dann in stressigen Situationen auch zeiteffektiv umzusetzen. Ja? Also das ist meistens hat man mehrere Baustellen gleichzeitig. Ja? Das kann man auch mehr oder weniger so im Sport sagen, gibt es natürlich auch genug Punkte, wo man seinen Fokus legt und daran arbeiten möchte. Aber man muss natürlich ein bisschen den Kompromiss erfinden, damit man dementsprechend richtig priorisieren kann, welche Punkte gehe ich als erstes an und durch haben wir die meiste Auswirkung, wo ich den größten Output erzielen kann. Ja. Das ist im Sport als auch im Beruf gleich. Ja. Ich glaube, ich habe das auch bei dir in einer von unseren letzten Calls einmal erwähnt, dass ich natürlich durch das Coaching mit dir oder durch das Programm dann ein bisschen die Reflexion gehabt habe zu Situationen, die ich früher im Sport gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte ich damals das Wissen schon gehabt, ja, und diese soziale Kompetenz mehr oder weniger, dann hätte ich manche andere Situation natürlich ganz anders reagiert, als wie ich vielleicht nur als 20-Jähriger reagiert hätte. Ja. Und das Ganze ist aber im Nachhinein betrachtet wieder ein ganz großer Vorteil, weil durch das Training und durch den aktiven Befassen mit den Themenpunkten nehme ich mir das jetzt in meinem beruflichen Leben natürlich mit. Ja. Also das hat mich da so geprägt, dass ich eigentlich aus dem dann sehe, okay, gepasst. Ich habe mich natürlich auch in Situationen falsch verhalten, ja, aber habe aus dem dann jetzt gelernt und habe auch reflektiert und verstanden, an was das damals gelegen ist und warum das war und wieso das Gespräch zum Beispiel in der Situation so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Ja. Und da schließt sich dann für mich der Kreis wieder aus dem, weil ich natürlich dann vom Sport, von Situationen reflektiere über die Themenpunkte, die wir durchbehandelt haben und dann zum Schluss wieder die Erkenntnis habe, dass ich dann verstehe, warum das so war, wie es war.
Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, in eine Formel, wenn ich so möchte, eine Erfahrung, die in die Hose ging, plus Reflexion, plus Hintergrundwissen ist gleich Learning.
Kann man so sagen, ja.
Oder? Das war jetzt so auf eine Formel reduziert, das, was du jetzt gesagt hast. Das heißt, du hast irgendwo ein Erlebnis gehabt, das nicht so ausgegangen ist, wie man es sich gewünscht hätte. Hast dann, eigentlich müsste man sagen, Erfahrung, die nicht so gut war, plus Hintergrundwissen, plus Reflexion. Also du hast dann ein Hintergrundwissen dazu bekommen, wie bestimmte zwischenmenschliche Mechanismen oder auch Mechanismen bei dir funktionieren und hast dann mit diesem Hintergrundwissen diese Erfahrung noch einmal reflektiert und hast daraus das Learning gezogen.
Genau so ist es, ja. Sehr Aber man muss ja dazu sagen, das Learning im dem Sinn natürlich, ja, du hast es erwähnt, mit der Person mit sich selbst, ja, also mit seinen eigenen Reaktionen, Emotionen und seiner eigenen Denkweise, aber natürlich auch im Zusammenhang mit anderen Personen, ja. Also dieses ganze System natürlich versteht man dann, ja, weil, wie du auch gesagt hast, es ist, kommt ja von einem selbst heraus, ja, und natürlich dann die andere Komponente, wenn ich dann mit jemand anderem kommuniziere, natürlich wie der Gegenpartner dazu ist. Ja. Und die beiden Punkte habe ich eigentlich dann dadurch das stark reflektiert. Ja.
Sehr schön. War für mich ein total spannendes Gespräch. Bin total froh, dich kennenlernen zu kennen, gelernt zu haben und dich als Teilnehmer gehabt zu haben, weil es war echt ein Fest. Du warst sehr aktiv. Ich sage ja immer zu Beginn in den Initialworkshops: Hey, bringt's euch ei in den Calls, bringt eigene Erfahrungen ein, über die wir diskutieren, weil dann wird's lebendig, dann wird's zu eurem eigenen Seminar. Und du warst jemand, der das sehr intensiv gemacht hat und das macht mir dann auch viel, viel mehr Spaß. Und wie du jetzt gerade selbst geschildert hast, es bringt auch am meisten. Andreas, ich schließe immer ab mit meinen Interviewpartnern mit einer Frage, die ich gerne stelle. Und zwar, wenn du dich 10 bis 15 Jahre in die Zukunft beamen könntest, wie würde da in 10 bis 15 Jahren deiner Meinung nach die Baubranche aussehen? Du darfst gerne eine Utopie der Baubranche zeichnen. Momentan läuft es ja nicht überall so fein. Das heißt, es gibt sicherlich Dinge, die schöner laufen könnten. Und da ist es jetzt an dir, diese aufzuzeigen und darzustellen, wie du es gerne hättest in 10 bis 15 Jahren. Und damit verabschiede ich mich auch von dir, lieber Andreas. Hat mir total viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Ja, Stefan, danke. Zu deiner Frage noch. Möchtest du die jetzt noch beantworten?
Ja,
bitte. Ja, natürlich. Okay. Also nicht, dass die Selbstreflexion startet. Nein, gern. Das wird natürlich spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Das hängt natürlich auch von dem Thema ab. Ich bringe jetzt ein bisschen einen Scherz. Sag, vielleicht werden wir in Zukunft in 10, 15 Jahren nochmal kommunizieren. Das soll es nur über künstliche Intelligenz gesteuerte Chatbots machen, was ich natürlich nicht hoffe.
Und auch nicht glaube. Aber.
Nein, auch nicht glaube. Aber natürlich, ja, ich sage einmal, die Baubranche ist eine Branche, die sicher immer bestehen bleiben wird und die ja da sehr Berechtigung hat. Es wird natürlich durch die Digitalisierung sicher sehr schnelllebiger werden und sicher in der Zukunft anders ablaufen, als wie wir es jetzt noch schon gewohnt sind. Aber wenn du mich fragst, wie ich das sehe in 10, 15 Jahren, dann kann ich eher das sagen, sag mal, was ich sehe und was sicher ganz wichtig sein wird und was auch nicht zum Denken ist, ist, dass diese persönliche Komponente, ja, auf der Baustelle und auch diese Kooperation und Kommunikation, dass die immer noch essentiell sein wird, ja. Und das zeichnet ja sicher die Baubranche aus, sage ich mal, das ist auch mitunter eine gewisse Handschlagqualität und man trifft sie auf der Baustelle vor Ort und hat die Baubesprechung, spricht dort immer Punkte durch und hat da wirklich nur die Interaktion face to face. Persönlich, ja. Und das passt da zu dem Themenpunkt natürlich mit deinem Kurs, ja. Also diese ganzen Punkte, die kommen ja in einem persönlichen Gespräch auf und es ist sicher nichts, was man in 10 bis 15 Jahren wegmachen kann, diese persönliche Verbindung und Kommunikation und auch, sagen wir mal, Beziehungen, die man da aufbaut in der Baubranche, ja. Und das ist sicher ein Punkt, den ich in 10 bis 15 Jahren noch genauso wichtig sehe, wie er jetzt ist, ja. Wie sich das Ganze entwickeln wird von unseren ganzen Tools und Möglichkeiten, die wir haben. Das sei in die Zukunft gestellt und wird sie zeigen. Ja.
Dann harren wir der Dinge. Vielen, vielen Dank, Andreas.
Ja, Stefan, danke dir.